Das lassen wir komplett außen vor.
Das lassen wir bitte komplett außen vor. Ja.
Herzlich willkommen zu Retalk Nummer 88. Das ist schon die zweite Aufnahme dieses Jahr, wenn ich richtig gezählt habe, aber mit so hohen Mathematik komme ich nicht zur Rande. Da muss mir ein Doktor der Informatik heranziehen. Herr Fallenberg.
Beck.
Sag ich doch. Sollten häufiger podcasten, da merke ich mir vielleicht auch den Namen.
Ja, wollte ich gerade anmerken, ja. Ich glaube, wir sind Folge 88, ja.
Genau, die zweite dieses Jahres?
Ja.
Ja, ne? Wir werden noch richtig.
Naja, wir haben 2035 haben wir dann die 100. Folge, wenn wir so weitermachen jetzt.
Ja, also die 100 würde ich schon gerne auf alle Fälle voll kriegen.
Ja, würde ich auch gerne tatsächlich.
Wir werden dann zwar keine Live-Veranstaltung machen wie andere.
Nee. Aber
sind dann ja auch nicht so publikumsgeil.
Wollte ich gerade sagen, ist dir da dann irgendwie gelegen? Also
ehrlich,
findest du sowas
schon
cool? Okay. Ich käme mir, glaube ich, also angenommen, wir hätten Hörer, käme ich mir komisch vor, mich auf eine Bühne zu setzen und zu sagen, so, ihr dürft jetzt alle flanieren und dürft uns live zuhören. Ich finde das irgendwie ein ganz... Ja? Komisches Selbstbild, so ein bisschen. Ja, irgendwie schon.
Nee, das fände ich schon ziemlich geil.
Ja, ich glaube, ich...
Ich müsste halt vorher noch ein bisschen Autogramm geben, üben, damit das nicht ganz so peinlich wirkt.
Ich glaube, ich fände es irgendwo auch cool. Ich hatte ja in der Schulzeit eine Band. Und wir haben nicht oft live gespielt, aber immer wenn wir live gespielt haben, war das toll. Oder später, als ich in Marburg war und ich Poetry Slam gemacht habe. Das war schon cool, auf der Bühne zu stehen. Doch, da gebe ich dir recht. Doch, ich muss meine Meinung revidieren.
Also es ist ein echt geiles Gefühl, wenn du auf einer Bühne stehst und es läuft. Es ist ein extrem blödes Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und es läuft nicht.
Ich bin gestern durch den Olympiapark gelaufen, gestern Abend, und wir haben ja die Olympiahalle da, das ist so, ne, da finden Konzerte, Lesungen und was weiß ich nicht statt. Und gestern gab es ein Bühnenprogramm von einem Thriller-Autoren, ich glaube Fitzek. Mhm. Also gestern war der 23. November, heute haben wir den 24. November, Sonntag, 2024, wenn man das in Zukunft hört. Genau, und da habe ich mich gefragt, ein Romanautor macht eine Bühnenshow und füllt die Olympiahalle. Das müsste ich mir, glaube ich, mal angucken, um zu verstehen, was da passiert.
Kennst du den Comic oder wie er sich selbst bezeichnet, Bildwitz-Zeichner-Rute?
Ja, seine Comics sagen mir was, ja.
Der hat auch eine Live-Show.
Wie sieht die denn aus?
Wie sieht die aus? Also, erzählt er ein bisschen aus dem Hintergrund, zeigt natürlich seine Comics, erzählt über sich. Also ich war in einer seiner ersten Shows. Also das wird sich wahrscheinlich alles ein bisschen geändert haben. Aber,
ja, okay, aber das verstehe ich. Das ist vielleicht wirklich schön, ja.
Und das ist dann auch witzig. Er kann ja auch Comedy und das macht er dann auch.
Okay, spannend. Ja, okay, so Hintergrundgeschichten, also so Vorträge über wie was entstanden ist. Okay, das verstehe ich total gut, warum das interessant ist und funktioniert. Aber gestern, das war angekündigt, ich habe dann geschaut, was es ist, und gestern war angekündigt, eine Bühnenshow und irgendwie Thriller auf der Bühne und ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten, ich will nur sagen, ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie sowas aussehen könnte. Ganz spannend.
Ich muss halt an Theater denken.
Ja, könnte man meinen, ne? So Thriller auf der Bühne.
Das oder halt vorlesen. Also ich weiß, das sind, wie heißt er, Fitzek?
Fitzek. Ne, obwohl, lass mich nochmal nachschauen. Ich glaube Fitzek. Irgendein ganz bekannter Thriller-Autor. Der Name sagte mir was, aber ich kenne seine Bücher nicht.
Ja, geht mir so ähnlich. Ich bin da ja nicht so der Literat, vor allem lese ich kaum deutsche Autoren. Ich müsste jetzt echt überlegen, welche deutsche Autoren ich so lesen würde. Mir fällt jetzt gerade der Name von Captain Blaubeer nicht ein, also der Macher.
Die 13,5 Leben des Captain Blaubeer. Moers.
Genau, Walter Moers.
Ja.
Also von seiner Scheibenwelt hätte ich beinahe gesagt. Zarmonien-Reihe bin ich halt sehr begeistert. Ist sehr schön geschrieben, meistens zumindest. Und das hat mich wieder zurück zum Lesen, / Hörbuch gebracht eigentlich.
Okay. Sebastian Fitzek heißt der Autor, um das mal nachzureichen. Die große Thriller-Arena-Tour 2024. Genau, und der Bestseller-Autor Sebastian Fitzek entführt sein Publikum 2024 auf eine unvergessliche Reise durch die faszinierende Welt des Psychothrillers. In den größten Hallen Deutschlands wird Fitzek live auf einer spektakulären 360-Grad-Bühne den spannendsten Adventskalender der Welt enthüllen. Vielleicht muss man wirklich dabei gewesen sein, um zu verstehen, was da passiert.
Eine 360-Grad-Bühne.
Ja, das ist,
das ein Kreis ich hier aus in der Mitte von einem
genau,
Kreis.
Genau. Das kenne ich hier aus dem Olympiastadion. Ich weiß nicht, Metallica hatte das, glaube ich. Die waren ja im Sommer hier. Mhm. Und die hatten in der Mitte des Stadions, standen sie quasi. Und rundrum das Publikum. Also genau wie du sagst. In der Mitte hast du die Bühne und das Publikum stand rundherum.
Also, ja, ich stelle mir jetzt so ein Fußballstadion vor. Linksherum, ringsherum heißt das ja. Das Publikum und in der Mitte spielt die Band. Was natürlich die Herausforderung ist, dann eine Bühnenshow in 360 Grad abzubilden. Normalerweise hast du Publikum, ja eine Wand hinter dir oder so.
Als Publikum bist du ein bisschen gekniffen, ne? Also wenn du dann irgendwie den Gitarristen gut siehst, dann siehst du halt den Schlagzeuger nicht. Oder wenn du vom Schlagzeuger stehst, steht der Gitarrist auf der anderen Seite der Bühne.
Ja.
Also das könnte ein... Ja, aber um zum Lesen zu kommen, also Deutsch, meintest du deutsche Autoren oder deutschsprachige Autoren?
Was ist der Unterschied?
Martin Suter beispielsweise ist ein Unterschied. Martin Suter ist nämlich Schweizer. Seine Romane, die liebe ich alle. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Gibt's auch in jeder Bücherei, Stadtbibliothek. Mhm. Martin Suter.
Ja, also ich meine deutschsprachig. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mit einem Schweizer zu Rande käme. Ich finde ja schon die deutsche Formulierung schlecht. Aber da ich nicht so viel
lese.
Welche
deutsche Formulierung?
Wenn ich deutsche Bücher lese, kriege ich jedes Mal einen Anfall, weil die so stockensteif entweder formuliert sind oder so umständlich. Dann ist da Dialog, der ist geschrieben, als wäre es ein Buch.
Es ist
so redet halt kein Mensch. Ein Ralf Stockmann vielleicht, ja, aber nicht ein normaler Mensch.
Nein, kein Beef hier im Podcast. Ich hast du einen Büchereiausweis?
Nein, habe ich
oder
nicht.
Oder du hast ja Hörbücher, wäre ja vielleicht wirklich was. Wenn du sagst Hörbücher. Wenn du sagst deutsche Autoren, du redest in der Regel immer von Hörbüchern, oder?
In der
oder
Regel,
liest
ja.
Du wirklich, okay.
Da habe ich gar keine Zeit für.
Ich versuche es mir nämlich wieder anzugewöhnen. Also ich lese in letzter Zeit wieder viel. Aktuell Jules Verne.
Ah ja.
Ich habe gelesen letztens.
80 Tagen mit dem Camper um die Welt.
In 80 Tagen um die Welt habe ich selbstverständlich gelesen und dann Reise um den Mond. Und jetzt lese ich gerade 20.000 Meilen unter dem Meer. Und was ich ganz interessant fand, diese Bücher sind ja, glaube ich, mittlerweile gemeinfrei. Mhm. Und ich habe noch ein Kindle und du kannst dir über den Amazon Kindle Store, kannst du dir eine kostenlose Version von diesem Buch, speziell jetzt 20.000 Meilen unter dem Meer, runterladen, habe ich gemacht. Weil ich dachte, naja, ich habe halt ein Kindle, ich kann mit dem Kindle nachts lesen, da kann es Licht aus sein, Steffi kann neben mir schlafen und ich kann weiterlesen. Und dann habe ich aber hier auch eine sehr schöne und alte, gedruckte Version von diesem Buch. Also schöner Hardcover-Einband, illustriert, sind Zeichnungen drin. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe dann den Teil, den ich vorher auf dem Kindle gelesen habe, nochmal in dem gedruckten Buch nachgelesen und habe dann festgestellt, bei dem Kindle fehlen komplette halbe Sätze. In dem Buch sind Sachen viel ausführlicher beschrieben als in der E-Book-Version.
Mhm.
Und jetzt habe ich überhaupt gar keine Lust mehr auf E-Books zurzeit und lese jetzt eben diese gedruckte.
Das ist ein Problem, was ich mit E-Books oder digitalen ja, Datenträgern oder, ja doch, bleiben wir mal bei den E-Books. Wenn die im Nachhinein verändert werden, das kann ja auch passieren. Ja, nehmen wir mal Huckleberry Finn. Mhm. Es gibt ja nicht viel gute amerikanische Literatur, aber Huckleberry Finn würde ich dazu zählen. So, da ist natürlich Begrifflichkeiten in der Verwendung, die heutzutage definitiv nicht mehr zu benutzen sind.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also ist das in der amerikanischen Bildung halt komplett rausgeflogen, das Buch, oder ist es halt komplett umgeschrieben? Und damit habe ich tatsächlich ein Problem. Es ist ein Zeitzeugnis.
Habe ich tatsächlich auch. Da geht es mir genau wie dir. Ich finde das auch nicht gut. Wir haben in München ja hier diese Diskussion Ortfried Preußler. Nee, das war nochmal wegen einer SS-Sache. Aber tatsächlich Kinderbücher umschreiben, finde ich auch sehr problematisch. Und gerade in dem Jules Verne-Buch, da gibt es das Wort Neger. Mhm. Ich meine, Jules Verne, wann wurde dieses Buch geschrieben? Ist schon weit als 100 Jahre, also schon älter als 100 Jahre.
Ja.
Und jetzt maße ich mir mal an zu sagen, okay, ich krieg das irgendwie differenziert, was bei Kinderbüchern vielleicht nicht unbedingt der Fall ist. Aber da finde ich den Ansatz tatsächlich viel besser, indem man irgendwie vorne so einen Disclaimer hinschreibt. Also, okay, die Zeiten haben sich geändert, das sagt man heute nicht mehr, schreibt vielleicht noch hin, warum man einen Begriff, der
das
im Buch
auftaucht. Das finde ich sehr wichtig. Also ich finde es nicht schön, einfach zu sagen, das sagt man nicht mehr, sondern halt erklärt. Das wurde als Beleidigung verwendet.
Genau.
Und das wollen wir nicht, also lassen wir das.
Das finde ich auch den besseren Ansatz.
Weil dann lernst du ja auch, warum es nicht verwendet werden soll. Wenn du einfach nur sagst, nee, das machen wir nicht. Ja, Rebellion, natürlich genau. Machen wir das.
Ja, genau. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe mir jetzt angewöhnt, abends im Bett, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich gerne das Handy nicht mehr im Schlafzimmer haben möchte. Und wir schaffen das, ich schaffe das jetzt in letzter Zeit sehr gut. Und dann lese ich halt abends. Und das ist einfach sehr schön, wenn man dann ein Buch hat, auf das man sich freut, das man gerne liest. Und das ist eben die Herausforderung, einen stetigen Nachschub an Büchern zu haben, die man gerne liest.
Ja, da komme ich jetzt nochmal gut zurück auf deine Bibliothek, hätte ich mir gesagt. Doch, Bibliothek, Bücherei.
Ja, Bücherei, genau. Da wollte ich tatsächlich auch die Brücke zu bauen, ja.
Ich habe ja das Problem, ich will ja keine physikalischen Bücher besitzen. Es sieht zwar alles schön aus, wenn die halt im Regal stehen. Sie sorgen auch dafür, dass die Akustik besser wird. Aufgrund der runden Buchrücken wird das alles besser gebrochen, die Schallwellen und so.
Sie isolieren auch.
Sie isolieren auch, genau. Ja. Und im Notfall hat man halt immer noch Toilettenpapier oder Brennmaterial. Ich sehe ja die Vorteile, so ist es ja nicht. Sie nerven nur, wenn man umzieht. Und ich werde definitiv noch irgendwann mal umziehen und habe dann keine Lust zu schleppen.
Ja.
Aber die Idee mit der Bücherei ist insofern sehr, sehr smart. Man unterstützt die lokale Bücherei, man unterstützt die Autoren, man liest keine Raubkopien. Und wenn man gelesen hat, das Buch, gibt man es wieder zurück. Mhm. Und ist den schweren Brocken halt los. Na, muss ich nochmal so privat drüber nachdenken.
Da möchte ich zwei Sachen zu sagen. Tatsächlich wollte ich die Brücke zur Bücherei natürlich aufschlagen, weil ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit, lass es ein, zwei Monate her sein, erst seitdem habe ich einen Büchereiausweis. Mhm. Steffi und die große Tochter haben schon einen Ausweis, den sie wirklich auch viel benutzen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, jetzt hätte ich auch mal gern einen. Weil es ist schon nett, einfach hinzugehen. Oder du kannst dir eben Sachen auch hinbestellen. Bücher, die ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt kaufen wollen würde, die ich aber mal lesen will. Es gibt aber auch Bücher, die ich gerne besitze. Und die stehen hier. Und ich habe da ich habe tatsächlich gerne physische Bücher und wir haben, glaube ich, in einem Podcast mal drüber geredet, wie du oder wo deine Faszination für Comics herkommt. Und du hast gesagt, du bist immer an dem Bücherregal deines Vaters vorbeigelaufen und hast da die Comics gesehen. Und so hast du eine Beziehung zu Comics bekommen. Hast die mal genommen, hast da reingeschaut.
Ja, nicht nur Comics. Also eigentlich standen sie auch nicht im Bücherregal meines Vaters. Die lagen neben Klo.
Aber sie lagen da. Es lagen Bücher da. Es lagen Comics.
Ja, unser gesamtes Wohnzimmer war voller Bücher. Also ich komme aus einer Familie, die sehr viel und sehr gerne liest.
Genau. Und ich bin natürlich in einer etwas anderen Situation als du. Ich habe zwei Kinder und ich möchte denen die Möglichkeit geben, zufällig über Bücher zu stolpern. Und die Möglichkeit geben, dass sie dann dich das Buch nehmen, weil der Titel gut klingt, weil sie sehen, dass Steffi und ich lesen abends im Bett statt aufs Handy gucken. Das ist ja auch irgendwie schöner, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Kind und ich sehe meine Eltern ständig ins Handy gucken. Irgendwie finde ich das ein schöneres Bild, wenn die Eltern ständig in ein Buch schauen.
Naja, eigentlich wäre es besser, wenn die Eltern sich ums Kind kümmern, aber...
ja, fair enough, aber du weißt, was ich sagen will.
Ja, klar.
Ja, und genau, dieses... Und deshalb haben wir auch CDs und Schallplatten im Wohnzimmer stehen. Einfach, dass Dinge passieren. Was ist denn das? Den Kindern ist langweilig. Dann gehen sie mal beim Bücherregal vorbei. Und ihre Bücher stehen auch hier im... Dem, was ich Arbeitszimmer nenne, was ich jetzt gern umfirmieren würde in meinem Kopf, in die Bibliothek, was einfach schöner klingt. Steffi sagt Abstellkammer hierzu. Nun gut, ich muss aufräumen. Aber deshalb mag ich physische Bücher. Aber ich gebe dir völlig recht. Ich hatte jetzt auch wieder 4 Kartons Bücher übrig und es ist ein Problem. Was machst du denn mit 4 Kartons Büchern, die du nicht mehr haben willst? Die loszuwerden ist ein Problem.
Ja.
Und ich habe sie jetzt gespendet und ich bin froh, dass ich sie weg habe. Das waren so Bücher, ja, irgendwann mal gekauft, einmal gelesen und dann gedacht, oh ja, puh, war jetzt vielleicht nicht so gut. Und für solche Bücher ist die Bücherei hervorragend.
Ja gut, dann gibt's aber auch Bücher, die du einfach nur noch entsorgen kannst. Es sei denn, jemand möchte wissen, was in PHP 3.0 neu kommt.
Ja, genau. Fachliteratur ist für mich auch insofern ein Problem, dass ich mir keine mehr kaufe. Ich hätte gerne, aber wie du sagst, es veraltet so schnell. Und wenn ich mich jetzt umdrehe, steht hier Fachliteratur. Da weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll. Aber irgendwie sind die doch noch gut.
Also ich gucke zum Beispiel auf Einführung in die Informatik.
Ja, das ist natürlich irgendwie, ich nehme an, das ist das Buch von Gumm und Sommer.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich, da hat man dann ja einen Bezug zu, weil man bei diesen beiden Professoren die Vorlesung gehört hat.
Genau, erstens hat man den
Spoiler, Bezug. Nee, Hintergrund, wer es nicht weiß, Gumm und Sommer sind Professoren der Informatik in Marburg gewesen, glaube ich. Ich glaube, Sommer ist in Pension mittlerweile.
Ja. Was soll ich sagen? Ah ja, das ist halt auch zeitlos, was drinsteht, weil es sind die Grundlagen. Ja. Die haben sich grundsätzlich nicht in den letzten 20 Jahren verändert. Es sind Sachen hinzugekommen. Vielleicht sind auch ein paar Sachen rausgeflogen. Man muss vielleicht jetzt nicht mehr, weiß nicht, sich Gedanken machen über irgendwelche Pointer. Aber das ist so essentiell, das glaube ich nicht.
Ja, oder von Neumann-Architektur. Also so grundsätzlich genau, was man für mal gehört. Ja, aber genau. Genau, ich fahre also den hybriden Ansatz. Ja, also so Bücher besitzen und Bücher ausleihen und damit... 2 Monate mache ich das jetzt ungefähr, fahre ich damit gut. Ich bin heute Morgen in der Bücherei gewesen, Sonntagmorgen, weil ich Bücher vorbestellt hatte für Fine, die habe ich abgeholt und bin dann über ein Buch gestolpert.
Ja, das sollte man echt mal aufräumen.
Das da heißt Big Shots, die Geheimnisse der weltbesten Fotografen. Und was ich ja gern mache oder gern lese, oder nicht lese, wäre zu viel gesagt, anschaue, sind Bildbände. Porträts oder was mich irgendwie fasziniert ist, Frankfurt Insight, das ist so irgendwie ein Fotoband über die Finanzwelt in Frankfurt am Main. Das sind so wirklich, wirklich schöne Fotografien. Und jetzt hoffe ich, dass ich auch ein guter Fotograf werde mit diesem Buch hier.
Ja, aber das Problem dabei ist, Bücher machen extrem schlechte Fotos.
Ja, lass uns doch mal ganz kurz über Fotografie reden. Du bist ja auch Fotograf.
Würde ich, und ich sagen.
Und ich bin ja. Also ich lege zeitweise manische Verhaltensweisen an den Tag. Heißt, ich kann mich für ein Thema sehr stark begeistern. 2 Wochen lang. Und dann in 2 Wochen verliere ich das Interesse wieder so. Und gerade bin ich in meiner manischen Phase der Fotografie. Das heißt, ich habe Kameras. Schon länger. Ich würde sagen, meine erste Spiegelreflexkamera habe ich mir gekauft vor ungefähr 15 Jahren. Na, 13 Jahre ist es her. Eine Canon EOS 40D. Damals habe ich angefangen, an der Uni zu arbeiten, habe ein paar Dienstreisen gemacht, Marokko, Tunesien, sind sehr schöne Fotos entstanden teilweise. Und dann ist es irgendwann wieder eingeschlafen und jetzt habe ich gerade wieder Lust, wieder mehr zu fotografieren. Habe auch mittlerweile noch eine andere Spiegelreflexkamera, habe mir so den Traum von einem Vollformat-Sensor erfüllt, bin aber im Canon-Universum geblieben, weil wenn du Canon-Linsen hast, steigst du nicht jetzt komplett um, weil du kannst ja möglicherweise die Linsen weiterverwenden.
Genau, bis Canon dann auf die Idee kommt, die Linsenanschlüsse zu überarbeiten und dann kannst du neu entscheiden. Aber dann gibt's halt Adapter und so.
Du spielst jetzt auf die Spiegellosen an, die R, die dann mit einem neuen Dings kam. Ja, das Problem ist natürlich, dass sich mit einer spiegellosen Kamera der Abstand zum Sensor ändert und du deshalb nicht einfach Spiegelreflexlinsen vor einer spiegellosen Kamera verwenden kannst. Das hat tatsächlich technische Gründe. Ich bin sehr froh, dass ich noch eine Spiegelreflex habe von Canon, weil die Objektive für die spiegellosen sind einfach nochmal so viel teurer geworden, das ist Wahnsinn.
Also es gibt aber auch Hersteller, die sind teurer. Ja, und
laufe jetzt hier durch die Gegend. Bitte?
Es gibt Hersteller, da sind die Objektive teurer.
Wolltest du was sagen?
Nö.
Okay.
Mach weiter. Sprich.
Und jetzt laufe ich hier durch die Gegend. Wir haben gestern, vor 3 Tagen fiel hier der erste Schnee. Mittlerweile ist er geschmolzen, aber gestern Morgen waren wir Schlittenfahren. Ja, und da habe ich mir meine Kameras genommen und habe dann irgendwie Fotos gemacht. Und dann kommst du in diese Situation. Wie bearbeitest du deine Fotos? Wie speicherst du deine Fotos? Und ich habe vor einem Jahr ungefähr mein Adobe-Fotografie-Abonnement beendet. Und habe dann gedacht, was mache ich denn eigentlich? Eigentlich fotografiere ich zurzeit nicht, brauche ich nicht. Und dann kam jetzt letztens die News, Apple hat die Firma hinter Pixelmator und Fotomator gekauft. Und von Fotomator, also Pixelmator war mir ein Begriff, das ist so eine Photoshop-Alternative, die gibt's schon seit vielen Jahren. Was ich nicht wusste, die haben auch eine Lightroom-Alternative gemacht, die nannte sich Fotomator. Und da habe ich jetzt ein kostenloses Probeabo, 7 Tage kostenlos und dann irgendwie 35 € im Jahr. Hast aber auch die Option, einen Einmalkauf zu machen, was ich ja irgendwie immer ganz nett finde, psychisch. Aber ich muss sagen, jetzt in den letzten 7 Tagen, diese Software hat schon irgendwie funktioniert, aber weiß ich nicht, vielleicht, weil ich Lightroom gewohnt war, hat's mich nicht so ganz gepackt.
Okay.
Und ich habe mir dann heute wieder Cyber Week. Ich habe tatsächlich geschafft, über einen Händler, nicht über Adobe direkt, ein Abo für ein Jahr zu kaufen für 70 € für Lightroom und Photoshop. Also dieses Fotografie-Abo, das ich schon mal hatte quasi.
Ja, das ist sehr günstig jetzt. Das ist unter 10 € im Monat.
Genau. Und da warte ich halt auch auf den Lizenzschlüssel. Und freue mich darauf, dass ich dann mal wieder da mache. Wie bearbeitest du denn deine Fotos und was fotografierst du eigentlich? Was sind deine Motive? Fotografierst du Menschen? Ich liebe es, Menschen zu fotografieren beispielsweise.
Ich verachte ja Menschen im Allgemeinen und im Speziellen. Deshalb fotografiere ich die auch nicht. Das ist mir zu kompliziert. Ich versuche Landschaft. Die Idee dahinter ist, ich muss mich mehr bewegen. Irgendwie einfach nur spazieren gehen, finde ich doof. Da gibt's ja kein Ziel und keinen Grund. außer sich zu bewegen. Also war das der Grund, warum ich mir überhaupt eine Kamera zugelegt habe. Dann zu sagen, hey, ich gehe jetzt halt raus und ich gehe jetzt fotografieren. Dann habe ich festgestellt, dass Campen gar nicht mal so doof ist, wenn die Ausrüstung passt.
Mhm.
Und dann bin ich halt so mehr im Bereich der Landschaft Fotografie gelandet.
Okay.
Das bedeutet dann aber auch Gebäude, so Lost Places. Ich war ja letzte Woche in einem Lost Place, so eine Kapelle mitten in der, mitten in der Wildnis.
Mhm.
Ja, und da habe ich halt ein bisschen fotografiert, ein bisschen experimentiert. Ja, aber hauptsächlich versuche ich halt Landschaft.
Ja, ich fotografiere schon ganz gerne Menschen. Ist aber sehr unangenehm, fremde Menschen zu fotografieren. Ich, das ist so.
Das kommt
ohne zu fragen, ne? Ja.
Also, was ich schön finde, ist, wenn du so Street-Fotografie machst.
Mhm.
Dazu muss dann halt die ganze Szene halt schön passen. Einfach nur so die Stadt laufen und Leute abfotografieren. Kann man machen. Gibt's auch schöne Schnappschüsse.
Mhm.
Schöner finde ich es halt bei Veranstaltungen, weil da kann man auch immer noch ein bisschen mehr argumentieren. Ja, muss man mit rechnen, dass man fotografiert wird.
Ist ein öffentlicher, ja, genau.
Dann ist halt die Sache, was machst du mit den Bildern? Hast du die in deiner Lightroom-Bibliothek und das war's?
Ja, das ist eine gute Frage.
Mhm. So, weil das ist so eine Erfahrung oder so ein mentales Klick, was bei mir gemacht hat. Ich habe momentan ein Bild von mir, was ich vor 5, 6, 7 Jahren aufgenommen habe, das habe ich damals mal ausgedruckt, beziehungsweise auf einer Leinwand drucken.
Mhm.
Das habe ich jetzt in meinem Wohnzimmer gerade stehen. Und dann bin ich meine Bilder so durchgegangen. Ich möchte eigentlich noch ein bisschen mehr Sachen einfach an die Wand hängen.
Das geht mir auch so.
Und dann gucke ich mir die Bilder an, so, nee, das will ich mir nicht an die Wand hängen.
Mhm.
Sieht zwar hübsch aus, aber nee. Und da hat es bei mir Klick gemacht. Im Grunde muss ich rausgehen, fotografieren mit dem bewussten Ziel, das will ich an eine Wand hängen.
Aber wie oft gelingt dir das? Also wenn
nicht
du mich
so
jetzt,
oft, wie ich es gerne hätte.
Ja, wenn du mich jetzt fragst, nee, anders. Ich hab gerade von Tunesien und Marokko erzählt.
Mhm.
Und mir ist ein Bild in Erinnerung, das ich damals gemacht habe, und das ist auf so einem Zug, das ist auf so einem Markt, abends ein Einheimischer in einem, der Speisen verkauft. Und die Beleuchtung passte, und in Afrika, Nordafrika, hast du ja teilweise sehr schöne Farben auf diesen Märkten, sehr intensive Farben. Und das ist so ein Bild, da denke ich mir so, ja wow, das ist ein echt schönes Bild. Vielleicht hänge ich mir das wirklich hier an die Wand, weil ich habe ein ähnliches Problem. Was heißt ein Problem? Was machst du mit den Bildern? Das ist eine gute Frage. Und ich fotografiere tatsächlich hauptsächlich für die Verwandtschaft im Moment noch. Und ich habe eine Fotowebseite, die habe ich mir tatsächlich selbst programmiert aus der Not heraus, dass meine Verwandtschaft oder die Verwandte, unsere beiden Familien, wir sind so verteilt. Ja, ich komme aus Hessen, mein Vater lebt noch in der Nähe von Marburg mit seiner Frau. Steffis Familie, die wohnt im Stuttgarter Raum. Wir sind hier, Steffis Mama wohnt am Chiemsee. Und wie stellt man Fotos diesen Familienmitgliedern zur Verfügung? Und ich weiß, dass mein Vater dann auch gerne sich Abzüge ausgedruckt hat in der Vergangenheit. Und dann hatte ich eben die Notwendigkeit, naja, ich will Fotos meiner Kinder irgendwie bereitstellen, aber natürlich nicht öffentlich. Das kann man wahrscheinlich über irgendwelche Softwarelösungen, über seinen NAS-Hersteller, Synology hat da bestimmt was im Angebot, aber ich wollte das irgendwie machen. Die Leute werden aktiv informiert. Hier, guck mal da, neue Dings, neue Fotos, und dann hast du so eine Art Blog-Eintrag und du kannst dir die Fotos auch in der vollen Auflösung runterladen, wenn du Abzüge machen willst. Und so nutze ich das.
Das
und ich bin jetzt noch nicht
Problem,
so weit.
Was viele Fotografen haben, mal so nebenbei.
Ja, aber viele fotografieren auch. Flickr war ja, ich weiß gar nicht, ob Flickr immer noch.
Naja, also was ich halt meine, stell dir vor, du bist Hochzeitsfotograf.
Ja.
Du machst deine Foto, hast die Auswahl und möchtest das dem Brautpaar halt zur Verfügung stellen, damit die eine Auswahl treffen.
Hm.
So, und das machst du dann auch nicht über Flickr. Da gibt's halt diverse Lösungen. Aber, frag mich jetzt nicht, ich habe das auch nur von anderen Leuten gehört.
Okay, da müsste ich mal mit Hochzeitsfotografen sprechen. Ich würde nämlich erwarten, dass der Hochzeitsfotograf die Auswahl trifft.
Ja, nein. Du möchtest ja natürlich das Paar auch eine Mitsprache haben. Du hast dann ja auch, ja, ja, nehme ich jetzt das Bild oder das Bild, was unterm Strich eigentlich egal ist. Aber dann kann halt das Paar noch dazu sagen, hey, ich finde, das finde ich gut.
Lustigerweise kenne ich einen Hochzeitsfotografen hier in München, mit dem habe ich auch Abitur gemacht, der ist auch in München gelandet. Und den muss ich mal pluggen. Der macht nämlich nicht nur Hochzeitsfotograf, der hat auch alte Kameras aus den 30er, 50er, 70er Jahren. Vintage-Fotograf.de. Und der, also dieser Stil ist auch wahnsinnig schön. Aber der entwickelt natürlich auch selbst und so. Das ist jetzt was analoge Fotografie, weiß ich nicht. Also das ist ja auch irgendwie, habe ich so das Gefühl, ja, Moment, manische Phase, ich höre viele Podcasts in dem Bereich. Es gibt so Leute, die finden so, ja, ich fotografiere wieder analog und das ist einfach so super und
das ist ein Riesenboom aktuell.
Ja, das ist wie mit Schallplatten, habe ich nie gemacht. Ich kenne die Faszination jetzt nicht, beziehungsweise kann sie jetzt auch nicht nachvollziehen. Mhm. Weiß aber, und jetzt kommen wir auf den nächsten, da wollte ich auch kurz mit dir drüber reden. Weiß aber, mein Vater hat früher ganz viel auf Dia fotografiert, Dia-Film. Ja. Ich erinnere mich an magazinweise, also Schränke voller Dia-Magazine.
Kommt mir bekannt vor.
Und ich weiß, mein Vater hat eine Leica-Kamera. Ich weiß nicht, was mein Vater für eine Leica-Kamera hat. Es ist eine Spiegelreflexkamera, das weiß ich. Hat mich nie so wirklich interessiert als Kind. Aber irgendwie waren diese Kameras mit dem roten Punkt, kannte ich immer. Und irgendwie findest du dann auch raus, Leica-Kameras, also Leica ist was Besonderes. Kann ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was mein Vater für eine Kamera hat. Er wird Weihnachten kommen. Ich habe ihn heute angerufen und gebeten, die Kamera doch mal mitzubringen. Ich möchte da mal was ausprobieren. Und ich weiß nicht, ob es eine teure Kamera ist. Also ja, ich weiß, Leica kann keine billigen Kameras. Deshalb wird sie irgendwie schon was gekostet haben. Aber es gibt eben diese Kameras, die heute als, weiß ich nicht, die heute so ganz besonders sind. So eine wird es vermutlich nicht sein.
Ist es denn eine analoge oder ist es eine?
Eine analoge. Die ist wirklich aus meiner Kindheit. Die hat mein Vater sich, ich habe nie mit ihm drüber gesprochen, aber ich glaube, er hat sie sich gekauft, als ich geboren wurde. Ist vielleicht so, ja, dann hast du dann ein Kind und dann machst du Fotos, dann hältst du die Kindheit auf Fotos fest. Das ist was ich, glaube ich, mit meinen Kindern im Moment zu selten mache. Und ich glaube, dass das so eine Motivation war und möglicherweise aus dieser Zeit halt. Ne? Und da bin ich mal gespannt. Er meint auch, ich habe auch noch einen Dia-Film, den kannst du dann gleich haben. Ja, cool. Ich weiß nicht, ob ich Dia fotografieren wollen würde, wahrscheinlich eher Filme. Aber ich möchte jetzt einfach erstmal diese Kamera haben, weil Leica ist schon so ein Mythos. Und ich habe eine Canon und du hast gerade, also eine Spiegelreflex und du hast gerade Street-Fotografie angesprochen und das ist, finde ich, mit einer Spiegelreflex ein bisschen schwierig. Ja. Ich habe 2011 habe ich mir noch eine Fuji X100 gekauft. Das ist die hat eine Festbrennweite, auch kein wechselbares Objektiv. Ist ungefähr so groß wie eine Leica M. Ist eine Messsucherkamera. Die Leicas, also die Fuji glaube ich nicht, aber du hast du guckst nicht durch die Linse. Ja, du guckst durch so ein Kästchen in der Kamera und sagt dir, das Scharf ist nicht scharf.
Was ist das für eine Fuji?
Eine X100.
X100, ne? Ja.
Okay. Eine Fuji Finepix X100, das ist die erste gewesen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei der 6. Generation. Und die erste, die zeichnet sich halt dadurch aus, dass der Autofokus langsam ist. Ist halt wirklich schon relativ alt und ist deshalb auch für Streetfotografie nicht so super geeignet, aber ist halt von der Größe für Streetfotografie geeignet. Ja. Die kannst du immer dabei haben, ist nicht größer als ein Smartphone, ist natürlich viel dicker als ein Smartphone. Du hast eine echte Linse davor, aber von den Abmessungen Breite und Höhe ist es ungefähr wie so ein Smartphone. Die habe ich auch ganz gern dabei. Aber wie gesagt, jetzt die würde ich eintauschen gegen eine Leica M zum Beispiel, weil Leica ist halt irgendwie so eine Faszination. Geht dir das auch so, dass du, ich weiß, du hast eine Spiegelreflex. Ich weiß nicht, hast du noch eine andere Kamera?
Oder ja, hast eine du andere nur Spiegelreflex. Einen
Spiegel? Also zwei Spiegelreflexe.
Ja. Ja,
aber ist ja die gleiche Kameraart. Ja.
Es ist gleiche Hersteller. Das eine ist ein Vollformat, das andere ist ein Kropfformat.
Ja, willkommen im Club. Die 40D, die ich mir 2009 oder 2008 gekauft habe, das ist auch APS-C.
Ja, genau. Und da habe ich halt meine 600D.
Genau.
Und das ist jetzt Backup-Schrägstrich Wildlife-Kamera.
Wildlife?
Ja, aufgrund des Crop-Faktors, wenn kommst ich da ein Tele dran setze, bin ich halt schon ein krasses Stück näher dran.
Das stimmt.
Und ob ich jetzt mit, ich habe ja nur eine 6D oder Mark II.
Ja, aber 6D ist ja schon gut.
Und da ist auch
das ist die Vollformat, ne?
Das ist die Vollformat, genau.
Genau.
Und die hat ja auch nicht so massig Megapixel dahinter.
Wie viel hat denn die?
Boah, ich meine jetzt 20, aber es ist keine Zahl, die für mich wichtig ist.
Ja, das ist halt, das ist die Frage, wie wichtig ist das?
Nicht sehr. Also,
ja, das kommt, wenn du reinkroppen geht, dann halt nur sehr speziell, aber das kannst du ja mit einer Linse machen, wenn du eine hast.
Ja,
Tele. Genau. Ich habe keine Telelinse.
Und es kommt halt drauf an, was du mit dem Bild wieder machst. Wenn du es halt auf 80 mal 60 Zentimeter druckst, dann kommst du mit ein paar Megapixel hin. Da brauchst du nicht viel und das ist schon ein großes Bild.
Ja, 80 Zentimeter ist riesig.
Ja. Und da. Also ich gucke gerade auf meinen Ausdruck und das war halt mit der 600D und die hat weniger Megapixel als die 6D Mark II. Ja.
Naja.
Also das ist jetzt für mich kein limitierender Faktor. Eher ist es der behindernde Faktor, wenn ich jetzt irgendwas mit 40, 50 Megapixel oder was sie heutzutage durch die Welt werfen, dann brauche ich einen Rechner, der damit umgehen kann.
Ja, das ist, was viele, glaube ich, vernachlässigen oder nicht auf dem Schirm haben tatsächlich.
Ja, weil dann lädst du halt irgendwie so ein 200 MB großes Bild.
Ja.
Viel Spaß beim Bearbeiten, wenn dein System ein bisschen älter ist. Und nicht up-to-date und so, hast du nicht gesehen.
Ja, das ist das eine. Zum anderen brauchst du natürlich Speicherplatz, ne?
Ja.
Und ich habe, mir geht's ähnlich wie dir. Also ich verstehe, warum du nicht interessiert bist an so einer kleinen Kamera wie einer Fuji oder eine Leica M. Weil für Landschaftsfotografie ist, glaube ich, Spiegelreflex wegen der Linsen halt.
Ja, nein, kommt drauf an.
Warte mal ganz kurz, lass mich den Punkt machen.
Ja.
Ich hab auch zwei Spiegelreflexen, nämlich die 40D, die ich mir am Anfang meiner Promotion gekauft habe. Und dann habe ich mir vor ein paar Jahren, ich bin immer um eine 5D rumgeschlichen. Ja, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, du siehst, ob ein Foto aus einer Kamera mit Vollformat kommt oder nicht. Hatte ich immer den Eindruck. Ich habe mal Fotos aus einer 5D Mark I damals gesehen und ich fand die so schön. Und ich weiß gar nicht, ich kann das nicht in Worte fassen, warum. Aber die Fotos, die wirken irgendwie so voller, lebendiger. Ich weiß es nicht.
Ja, nicht wirklich. Also, du kannst.
Geht mir heute noch so. Finde ich interessant.
Ja, ich wette, wenn du einen Blindtest machst, wirst du merken, dass du den Unterschied gar nicht wirklich siehst.
Möglich. Möglich. Und was ich nur sagen will, ich habe mir dann auch eben irgendwie eine Vollformat gekauft. Bei mir ist es die 5D geworden.
Mhm.
Allerdings die letzte 5D, die es gab, ich glaube, das ist eine Mark IV und danach sind sie auf die R gegangen, also die Spiegellosen. Ich habe quasi die letzte ihrer Art und ich glaube, die 6D Mark II ist ja auch die letzte ihrer Art. Ne? Da gab es keine Mark III mehr.
Nee.
Da gab es die R6 dann.
Genau.
Ja. Und ich bin mit der Kamera total glücklich. Das einzige Problem, was ich mit der Kamera habe, ist, sie ist doch eher groß. Und ich habe halt, mir fehlt eine Linse. Also ich habe, damals ist mir die 40D runtergefallen. Und dieses Kit-Objektiv ist kaputt gegangen und ich hatte damals das Problem, okay, ich brauche eine neue Linse, was kaufst du? Und damals war mir schon klar, irgendwann kaufe ich mir eine Vollformatkamera. Das heißt, ich kaufe mir dann nicht eine Linse, die nur auf APS-C funktioniert, ja, sondern auch auf Vollformat. Und bin damals, weil mir auch Lichtstärke wichtig war, habe dann das 24-70 gekauft von Canon.
Naja,
dieses L-Objektiv. Das habe ich heute noch, aber das ist auch wegen des Preises das einzige Objektiv. Nee, ich habe noch eine 50 mm Festbrennweite.
Ja, die 1.2, ne?
Nee, die 1.4. Die 1.2 wäre das L. Und ich habe das, also das sind diese Linsen von, diese Profilinsen, sag ich jetzt mal, die sind dann staubdicht und so weiter.
Ich sag das deshalb, weil es gibt nämlich auch noch eine 50 mm 1.8.
Genau.
Das,
für einen Apfel und ein Ei. Genau.
Er ist halt komplett Plastik, aber ein saugeiles Bild. Und
kostet nur 100 Euro, oder?
Ja, was 100, 150 Euro, oder was das heutzutage kostet.
Ja.
Richtig. Und das habe ich mir nämlich als erste Linse gekauft.
Und dazwischen gibt es eine 1.4er Offenblende. Mhm. Und die kostet um die 300 Euro. Und das habe ich mir gekauft.
Ja, so viel hat meine Kamera gekostet. Also.
Ja, aber nicht die 6D.
Die hat ja, aber, nicht viel mehr gekostet.
Nee?
Nee.
Okay, krass.
Das ist 400 Spannend. Euro gewesen sein.
Die 6D?
Ja.
Die Vollformatkamera?
Die Kamera ist fast das günstigste, was ich momentan habe. Ich gebe halt Geld krass. Für die Objektive aus. Also ich habe auch das 20-70, ich habe das 70-300er Tele.
Und Prime. Das fehlt mir. Das fehlt mir. Mir fehlt über den 70 was. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich nervt, weil auf dem Vollformatsensor hast du halt nur diese 70. Ne? Auf der 40D waren die 70 immer eine 100 ungefähr. Mhm. Die hat ja 1,6er Crop oder was. Genau, und ich habe, und ich merke manchmal, ich würde gern noch näher dran zoomen. Und dann habe ich aber das Problem, ich hätte gern ein lichtstarkes Objektiv. Und wenn du dir den Preis für das Canon-Objektiv 70 bis 200 anguckst mit der Offenblende von 2,8.
Oh, das macht's. Wenn du Porträts schießt,
da bist du halt bei 2.500 Euro. Ja, das ist so eine tolle Linse, aber
das Freistellen damit ist fast schon automatisch. Das ist sehr schön.
Ja,
das
Ding. Und es sieht toll aus. Und es ist, aber ich war doch gerade bei Leica.
Mhm.
Greift dich der Name Leica irgendwie so, denkst du so, oh, das ist noch ein Traum, den ich habe. Ich würde gern mal mit einer Leica fotografieren. Ich hätte gern mal eine Leica. Oder sagst du, nee, ist mir total egal. Ich bin total happy mit meinen Dings und ich.
Ich sehe halt in erster Linie nostalgischen Hype. Also ja, die sind vielleicht auch gut und überhaupt, aber ist das sowieso schon so gar nicht mal eine Preiskategorie?
Okay, davon mal abgesehen.
Und wenn
das habe ich auch letztens festgestellt.
Wenn Geld jetzt keine Rolle spielen würde, würde ich mir auch nicht unbedingt eine Leica holen.
Nee?
Nee, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich Besseres für das gleiche Geld kriege. Es gibt so ein paar Kameras, die mich interessieren würden, die von Leica kommen, die so automatisch Panoramas und so schießen. Da hätte ich schon Spaß dran.
Geht mir anders.
Also, ja.
Ja, geht mir wirklich anders. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich würde total gern. Hätte ich eine Leica. Und ich gebe dir sicherlich recht. Es gibt Kameras, die sind technisch besser als eine Leica. Also es kommt ja auch immer darauf an, welche Leica. Ne? Wenn ich jetzt Leica sage, rede ich eigentlich, oder habe ich immer die Leica M. Diese Messsucherkameras, die auch bis heute keinen Autofokus haben. Und ich habe halt irgendwie jetzt in letzter Zeit viel rumgeschaut, habe dann festgestellt, wie weit außerhalb die in meiner Preisklasse sind.
Wie, du hast keine 8.000 Euro einfach mal so über?
Du brauchst aber nicht nur 8.000 Euro, dann hast du nämlich den Body.
Mhm.
Und dann willst du ja dieses sagenumwogene Noctilux Objektiv mit der 09er, 095er Offenblende. Das kostet 9.500. Und dann, nee, habe ich leider nicht übrig. Also wahrscheinlich brauchst du nicht das Objektiv, aber Leica-Objektive sind halt auch vierstellig. So, und ich würde aber, ja, nee. Also davon abgesehen kommt es überhaupt gar nicht in Frage, weil ich das Geld nicht habe. Aber ich hätte es gern. Und ich würde, wenn ich das Geld hätte, wenn du sagst, wie du, wenn Geld mich nicht interessieren würde, dann würde ich mir eine Leica kaufen. Wohl wissend, dass ich das Fuji hervorragende Kameras macht, die auch in die gleiche Kerbe schlagen wie diese Leica M.
Weißt du, was nämlich ich dann diese X-Serie. Dass man halt das Ding behütet wie sonst nichts Gutes. ja, kein Staub dran, ja, gar nicht benutzen. Und dann steht das nur im Schrank und zum Angucken.
Nee. Das ist. Nee, ja, dafür würde ich es mir tatsächlich nicht kaufen. Ich würde es mir tatsächlich kaufen, um es zu fotografieren. Ich weiß aber, was du meinst. Natürlich bist du dann so übervorsichtig und ich meine, wenn du meine Leica, na, meine X100 von Fuji dir anguckst, die hat schon ein paar Sachen gesehen und ein paar Steine. Die hat ein paar Kratzer. Und das musst du erstmal klarkriegen. Ja, ja, ist Patina. Ich weiß nicht, ob ich so entspannt daherreden würde, wenn ich wüsste, dass die in der Anschaffung eben Faktor 8 gekostet hat von dem, was sie gekostet hat. Die X100 war damals keine billige Kamera. Die war knapp unter 1000 Euro, meine ich, der Einführungspreis. Also wir reden immer noch von einer teuren Kamera.
Ja, ja.
Aber die Leica ist nochmal eine andere Kategorie teuer.
Ja, also ich merke es ja bei mir. Also meine Vollformat Canon. Die ist nicht wasserdicht. Sie ist nicht wetterbeständig. Ich mache Landschaftsfotografie. Mhm. Ich habe Schiss, die im Regen einzusetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ein kurzer Regenschauer dem ganzen Ding nicht wirklich was ausmacht. Also da halte ich eine Baseballkappe drüber und dann ist das ausreichend geschützt. Ich habe auch im Notfall noch Badehauben in meinem Gepäck und kann das Ding in eine Badehaube packen, so dass nur noch das Objektiv rausguckt, was wettergeschützt ist.
Ja.
Aber trotzdem traue ich mich nicht.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe knapp 400 Euro für die Kamera ausgegeben. Ist viel Geld für mich. Ich will die nicht beschädigen.
Ich bin gerade tatsächlich, ich finde es total schön für dich, dass du diese, eine Vollformatkamera für 400 Euro gekauft hast. Hast du die neu gekauft? Nee, oder?
Ach, um Himmels Willen, die habe ich gebraucht gekauft. Ich kaufe doch keine neue Kamera.
Ja. Ich wollte nämlich ursprünglich auch relativ wenig Geld ausgeben für eine 5D. Also ich habe mir die auch die 5D Mark IV gebraucht gekauft.
Ich habe mir die Kamera ja auch erst vor 1,5 Jahren gekauft, also.
Okay. Ja, bei mir liegt die schon länger im Schrank, aber kaum benutzt. Weil das war für mich so, das war auch ein großer Traum tatsächlich, so diese 5D, das ist so, Kriegsfotografen haben die gehabt. Also so Pressefotografen, ne? Also es gibt wahnsinnig.
Wenn es so weitergeht, kannst du es ja weiter benutzen. Ja,
das stimmt, da habe ich ein Nebeneinkommen. Das war für mich, das war auch so ein Ding, also nicht ganz so wie bei der Leica, aber eine 5D war für mich immer so ein Traum. Und dann gab es hier in München jemanden, der meinte, ja, lag als Ersatz im Schrank, war wirklich neu. Mhm. Und das war aber noch bevor die R5 rauskam. Aber nicht sonderlich lange davor. Und da habe ich die, ich habe aber 2000 Euro damals noch gezahlt. Das war aber im Vergleich zum Neupreis ein Witz. Also, definitiv. Das heißt ein Witz. Und die macht schon tolle Fotos. Und das war so. Und ich würde die auch nicht hergeben. Weil ich mag schon Spiegelreflex. Ich bin jetzt nicht der Landschaftsfotograf. Vielleicht aber, weil ich es auch noch nie ausprobiert habe. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Ich habe aber, da fehlen mir halt so das Equipment. Du hast ja wahrscheinlich ein Stativ. Sowas habe ich gar nicht. Ich habe lichtstarke Objektive, damit ich halt nicht mit Blitz fotografieren muss, weil ich Menschen gerne abends fotografiere.
Ja. Also das ist ja nicht dein Anwendungsfall. 2070 ist ein super Objektiv. Das kannst du auch in der Landschaftsfotografie sehr gut einsetzen. Das ist relativ weit.
Ja, 24 unten.
Ja. Ja. Dann machst du halt viel Landschaft.
Ja, ich habe immer das Problem gehabt, dass ich sie nie dabei hatte.
Das ist das größte Problem an den Dingern, weil dieses Objektiv ist auch schwer.
Ja.
Also ich würde jetzt schätzen, Kilo ist es gut.
Ja.
Da ist viel Glas drin.
Und der Body meiner wiegt, glaube ich, um die 700 Gramm nochmal. Da bist du so bei 2 Kilo.
Und da bin ich jetzt gerade bei der Sache, Landschaftsfotografie, da willst du im Grunde die beste und die kleinste und die leichteste Kamera haben, weil du ja im Zweifelfall ein paar Kilometer laufen musst.
Ja. Das ist ein guter Punkt, ja.
Und aber wenn du dann halt, ich habe ein kleines Reisestativ aus Carbon, Kohlefaser, und das hat dann irgendwie so kleine fingerdicke Füßchen, wenn du es ganz ausfährst. Ich hätte da schon gern ein bisschen was Stabileres, aber dann bisher bin ich halt noch nicht gewillt, das zu investieren.
Da kann man ja auch beliebig viel Geld investieren, habe ich gesehen.
Das ist wahr.
Also Stative. Ja, können dann, teuer sein, wusste ich gar nicht.
Und dann halt den Kopf, den du oben drauf setzt, wo du die Kamera draufschraubst, da willst du auch nicht sparen, weil wenn du die Kamera da draufgeschraubt hast und das Stativ über der Schulter hast, möchtest du sehr sicher sein, dass die Kamera da nicht einfach runterfällt.
Das ist wahr.
Das ist A, peinlich und B, teuer.
Und ja, das ist richtig. Und das bringt mich, weil du sagst, naja, du hast das Stativ mit der Kamera über der Schulter. Mein Problem ist auch immer so ein bisschen eine gute Art, die Sachen zu transportieren. Wie transportierst du deine Dinge? Weil ich möchte gern, wenn ich durch die Stadt laufe, Fotos machen will, also die Kamera muss schnell zugreifbar sein. Wenn ich was sehe, will ich nicht irgendwie, okay, irgendwie erstmal Rucksack runternehmen, aufmachen, die Kamera da rauspulen, das dauert dann ewig und bis dahin ist das Motiv vielleicht weg.
Mhm.
Wie transportierst du deine
Kamera? Ich habe da ein mehrgleisigen Vorgang. Zum allgemeinen Transport hin, zurück oder wenn ich weiß, dass ich die Kamera nicht unbedingt sofort brauche, habe ich einen Fotorucksack.
Den
da sind die Objektive drin, da ist Werkzeug, da ist Putzzeug, da ist also alles, was du eventuell mal so brauchst.
Okay.
Ja, Ersatzakku, Ersatzkarten.
Mhm.
Und dann habe ich am Rucksack eine Halterung.
Mhm.
Von Peak Design ist das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Wo du die, ich weiß, wie es jetzt geht. Ich habe eine, die hast du unten an diesem Stativgewinde so ein.
Genau, da habe ich dann eine Montageplatte.
Genau, das war das Wort.
Da, die, also diese Montageplatte, die passt dann auf mein Stativ und die passt auch in diese Halterung. Und dann habe ich die Kamera halt.
Ach, die passt auch aufs Stativ.
Ja, genau. Und dann habe ich halt die Kamera am Gurt vom Rucksack dann frei hängen. Und habe sie dann relativ schnell griffbereit. Dann habe ich noch eine andere Alternative. Und zwar tatsächlich ein Kameragurt, der über Kreuz hängt. Also nicht so, wie du den üblicherweise immer dabei hast, den du so im Nacken hängst.
Mhm.
Sondern du hast den an der Seite. Dann hast du die Kamera an der Seite und nicht vor dir. Das heißt, du kannst sie einfach greifen und zielen und schießen.
Und gibt's da einen Gurt, wo auch dieses Peak Design, diese Montageplatte reinpasst oder musst du die dafür demontieren?
Gibt es definitiv. Ich habe jetzt keine Marke oder sowas im Kopf. Ich weiß nur, dass mein Gurt es nicht hat und ich mich halt sehr, sehr drüber ärgere.
Okay.
Weil ich dann halt eine andere Platte dran schrauben muss. Deshalb benutze ich es nicht so oft.
Ja, ich habe nämlich tatsächlich auch so einen Gurt und damals mit der 40D gekauft und ich fand den lange Zeit gut. Aber es ist halt, wenn du irgendwie wandern gehst, ist es nicht so cool, weil
genau.
Mein Gurt ist so ein bisschen lang, da schlägt mir dann die Kamera ständig rechts in die Seite.
Ist aber super, sollte sie ins Wort fallen, aber es ist halt super, wenn du in der Stadt unterwegs bist und Streetfotografie machst.
Das stimmt. Aber da würde ich tatsächlich, und deshalb frage ich, ich habe ziemlich genau das gleiche Setup wie du für meine Spiegelreflexen. Ich habe auch einen Fotorucksack, da habe ich auch dieses Peak Design Ding dran. Und das funktioniert für mich gut, aber Streetfotografie mache ich mit der Fuji und dafür habe ich nichts. Ich hatte da mal so einen normalen Kameragurt dran, so, wo den du links und rechts hast, den du dir dann um den Hals machst, wo die Kamera vom Bauch ist. Das funktioniert aber irgendwie nicht, finde ich. Das sieht auch noch dazu ziemlich bescheuert aus.
Also
dieser Quergurt, den du angesprochen hast, dafür finde ich die Kamera zu klein. Das sieht auch echt seltsam aus. Und im Moment habe ich an dieser Kamera gar keinen Gurt. Sprich, ich hab sie nur in der Hand, ohne einen Gurt und ohne Schlaufe. Und da fehlt mir die Möglichkeit, eine gute Tasche, wo ich die drin habe.
Was ich machen würde an der Stelle. Die Kamera ist ja wirklich klein. Ich hätte einfach nur eine Handschlaufe drum.
Und dann frei baumeln oder was?
Nee, und ich würde sie einfach in der Hand halten. Das Ding wiegt ja nichts.
Ja, aber dann hast du halt immer eine Hand belegt. Und
ja.
Ich habe irgendwie so an so einen Sling gedacht, weißt du, so die so auch, so eine Tasche, die du schräg hast, wie dein Kameragurt, nur als Tasche, so ein Fotosling. Aber hab da null Erfahrung mit. Also ja, sowas besitze ich
auch
nicht
und hab
so nicht probiert.
Ja. Das Problem ist, wenn du halt in der Tasche tust, hast du sie nicht schnell griffbereit.
Ja, und da wäre meine Hoffnung gewesen, du sagst, ja, pass mal auf, da gibt es diesen Sling, den machst du als einen Handgriff, dann ist der offen und dann hast du sofort die Kamera im Zugriff. Ja, also schade, da brauche ich einmal deine Hilfe
jetzt. Ich sehe da physikalisch echt Schwierigkeiten, eine Tasche zu öffnen, irgendwas rauszuholen. Also entweder hast du sie halt frei hängen am Tragegurt in irgendeiner Art und Weise. Handschlaufe, hauptsächlich deshalb, damit, wenn du einen Tattrigen kriegst, diese nicht aus der Hand fällt.
So alt bin ich auch noch nicht, aber danke.
Kalter Wind, jemand stößt dich ja, von hinten an. Das ja. Ist schon mal schnell passiert.
Ja.
Und
kannst du mir eine gute Handschlaufe empfehlen?
Es gibt auch eine von Peak Design, die haben so einen schönen Clip. Da kannst du die Sachen einklippen und wieder ausklippen.
Das habe ich schon gesehen, diese Anker, diese runden Dinge, wo du auch einen Kameragurt einfach einklippen und ausklippen kannst. Weil das stimmt. Diese Fuji, da habe ich jetzt diesen Gurt abgemacht und das war 10 Minuten Fummelei. Also ja. Das ist nicht, was machst du schnell mal wieder dranwenden haben willst.
Das musst du einfädeln und stramm ziehen und dann ist das nicht richtig und bleh.
Ja.
Das machst du dann halt mit diesen Clips, machst du das einmal und die kannst du auch an verschiedenen Sachen ranhängen.
Aber die sehen halt auch nicht so geil aus, wenn da nichts dran hängt. Dann hast du da so zwei runde Dinge rumbömmeln.
Ja, gut. Who cares?
I care. I care a lot, Jens.
Da musst du zur Stadt gehen, die suchen Leute, die kehren.
Danke fürs Gespräch.
Nee. Ja. Also da habe ich auch so keine wirkliche Lösung für dich. Außer das du musst es ausprobieren.
Ich vermisse das, dass du so weit weg bist. Nee, ich vermisse nicht, dass du so weit anders. Ich
du bedauere, findest es das gut, dass ich so weit weg bin.
Ich bedauere, dass du so weit weg wohnst. Weil ich würde mit dir, glaube ich, gerne mal zusammen Fotos machen gehen. Ja, ich habe so jemanden hier im Moment nicht, wo ich wüsste, ey, komm, lass mal zusammen losgehen, Fotos machen.
Ja, Gott, ist ja bald wieder Frühling.
Ja, es wird Zeit. Ja, jetzt müssen wir erstmal Weihnachten überstehen.
Ja, ist das so gut wie? Es ist schon fast Dezember. In einer Woche oder zwei haben wir schon den ersten Advent.
Und wer weiß, ob ich mich im Frühjahr noch in meiner manischen Fotografiephase befinde.
Das ist wahr. Ich meine, ich hoffe ja immer noch, dass, also ich hatte, muss mal ganz kurz das Thema Semi wechseln.
Ja, gerne. Also danke für die Ausflüge in die Reihen der Fotografie. Ich hoffe, dass es uns noch ab und zu begleitet. Aber heute habe ich auch nichts mehr. Ja, aber also, schieß los.
Ich hatte einen kurzen Schreckmoment letzte Woche. Mein Auto fing an, komische Geräusche zu machen. War jetzt nichts Wildes, aber wer kommt denn auf die Idee, dass ein Auto Öl braucht? Wo sind wir denn hier?
Nur mal zum Verständnis. Mein Auto hat da so eine Lampe.
Dachte ich, dass meins auch hätte. Hat's aber anscheinend nicht.
Ja, oder es war noch zu viel Öl drin. Aber wie äußert sich das denn? Also wenn man zu wenig Öl hat?
In meinem Fall Klackern aus dem Motor, aus dem Motorraum.
Und das war in einer Werkstatt und die haben gemerkt, dass...
Der hat gefragt, hast du mal nach Öl geguckt? Nein, ich dachte, das macht ihr. Darum komme ich ja hierher.
Ja, tatsächlich hätte ich das auch erwartet, richtig.
Und dann lass uns mal nach dem Öl gucken. Aha, da ist nichts drin. Also so gut wie nichts. Ich schütt mal was nach. Mhm. Ich sehe immer noch nichts. Ich schütt noch mal mehr nach.
Oh, so wenig Öl. Aber wo ist es denn hin?
Ja, keine Ahnung. Also ich habe keine Flecken am Boden gesehen, wo ich dann, also ich bin ja gewohnt, alte Autos zu fahren. Und dann
wollte ich gerade sagen, wir müssen hier einschieben, wir reden über Verbrenner.
Ja, genau.
Ja, das ist ein Elektroauto, hat wenig Öl. Ich kenne mich da nicht aus.
Hat ein paar Schmierstoffe, aber drastisch weniger Öl als ein Benziner, der halt permanent geölt werden muss.
Also ich mache ja, ich zufälligerweise, mein Auto braucht knappe 5 Liter Öl.
Auf 100 Kilometer?
Nee, weil ich wechsle das hier, oder ich lasse es jährlich wechseln.
Ja.
Hat dann auch den Vorteil, die gucken dann nach dem Öl, wenn da in der Werkstatt ist.
Ja, das ist halt eine Kostenfrage. Aber ich hatte meinen Wagen vorher, ein halbes Jahr vorher oder so, Inspektion bei denen gehabt, also hätten eigentlich Öl nachfüllen sollen. Haben sie wohl auch nicht getan. Aber ich fahre ja aber auch relativ viele Kilometer mit dem Ding. Okay. Ja. Man hätte nachgucken können. Stimmt. Punkt. Aber das hat
dann bei mir... Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich da auch nicht dran gedacht hätte.
Ja, also das ist das erste Mal, dass ich das Problem mit dem Wagen habe. Normalerweise hat das immer zwischen den Intervallen gepasst. Dann Ölwechsel und dann war ja sowieso alles in Ordnung. Naja, wie dem auch sei, hat das dann halt bei mir ausgelöst, dass ich mich mit dem Gedanken abfinden muss, dass diese 270.000 Kilometer, die dieser Wagen drauf hat,
das ist viel. Ja.
Das ist ziemlich viel für einen Benziner, dass es irgendwann halt passieren kann, dass das Ding mir zusammenbricht. Sieht momentan noch nicht so aus und ich würde gerne noch die 300.000 voll machen, weil warum nicht? Aber ich habe halt wieder nach wohnwagenkompatiblen Fahrzeugen geschaut.
Mhm.
Und ich habe momentan einen sehr starken Druck, mir eins zu kaufen.
Ist ja Cyber Week.
Ja, das nicht, aber...
Jens, spaß dir. Also, nee, weiß ich.
Ja gut, ich hätte dann zwei Autos, zwei Versicherungen, ja, und zweimal allem, Steuer und dann muss ich dann ein Auto noch
ausbauen. Ach so, du redest von einem Bus, okay.
Ich rede von einem Bus, also okay, kein großen Bus, Mercedes Vito-Klasse.
Was VW-Bus-Klasse ist, ja.
Das ist so VW-Bus-Klasse, genau, weil es sollte dann auch mal ein tatsächliches Auto ersetzen.
Ja.
Und ja, mit so einem großen Bus rumzufahren, halte ich für wirtschaftlich nicht so schön. Umwelt auch, aber ich fahre einen Benziner oder einen Diesel. Das ist, Umwelt ist dann, das geringste Problem an der Stelle. Oder das größte Problem, was ich nicht ändern kann.
Ja.
Und die Idee ist halt dann, wenn ich das Fahrzeug hätte, weil dann könnte ich jetzt einfach mal runter zu dir nach München fahren. Das sind Pi mal Daumen 500 Kilometer.
Du kannst jederzeit nach München fahren, denn wir besitzen in der Bibliothek ein Gästebett.
Eine Couch. Ja, aber wenn ihr mir dann auf den Senkel geht, könnt ihr mich dann auch wieder einfach ins Auto setzen und wieder wegfahren oder woanders dahin fahren.
Das kannst du auch so machen. Also, ja, ich verstehe das, aber glaube ich, dass das Beispiel...
Ja,
also als du gerade sagtest, nach München fahren, bin ich mal stillschweigend davon ausgegangen, du willst mich besuchen, ja? Vielleicht hast du das ja gar nicht vor.
Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus.
Aber solltest du das vorhaben, zumindest um mich zu besuchen, brauchst du kein schlaffähiges Auto.
Ja, aber München ist ja auch nicht wirklich schön. Ich bin ja wieder, ja halb noch beim Fotografieren.
Ja.
Aber du bist ja häufiger mal in den Bergen oder am Chiemsee und da gibt es ja viel Landschaft. Hügelige Landschaft, aber viel davon.
Ja, ja, wir haben
Steine. Und dann könnte ich dann zum Beispiel, ihr seid dann irgendwo in einem Ferienhaus, dann komme ich einfach mit dem Auto vorbei und so, haha, hallo, lasst uns wandern gehen. Dann fotografieren wir ein bisschen. Und ich gehe euch halt auch nicht so sehr auf den Sack und kann dann einfach in Ruhe in meinem Auto.
Ein Ding machen, ja, das stimmt.
Dann habe ich dann halt da meine Übernachtung, mein Essen, ich bin halt dann komplett selbstversorgt und so. Und wenn dann
ein paar Gemsen erlegen.
Ja.
Auf dem S-Bit-Kocher vorm Auto im Nieselregen braten.
Genau. Kinder, dann habt ihr das auch mal gesehen, wie man so eine Gemse häutet.
Oh, ein Hasi. Wo ich das gerade mit dem Nieselregen sagen. Also um nochmal den Bogen zu schließen zum Anfang der Sendung. Fredel Fesel ist ja letztens gestorben.
Okay, wie auch immer.
Fredel Fesel ist so ein relativ hier im Münchner Raum, im bayerischen Raum bekannter Liedermacher. Und der hat ein Lied, ein Riesenneger im Nieselregen. Ja, und dann haben wir gerade wieder das Thema so Kinderbücher und Worte sagt man nicht, Komma, weil. Ja, aber ja, weiß ich nicht. Wenn es dich drückt, wenn du Zeit hast. Also mein Ding ist immer, wenn ich mir so Projekte vornehme, stelle ich fest, eigentlich habe ich gar keine Zeit, das zu tun.
Ja, das habe ich ja auch. Also Zeit habe ich dafür. Das wäre nicht das Problem. Das Das Problem ist dann halt, so wie du das dann hast, dann ist die Motivation halt nach 2 Wochen weg, schräg beim ersten Hindernis.
Aber du bist doch da, du hast doch davor gearbeitet. Also ich weiß ja, dass du Dinge schon beschafft hast, die später mal in einem solchen Auto eingebaut sind.
Also ja, ich habe schon investiert in die ganze Geschichte, so ist das nicht. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann nicht sage, ist das doof.
Du könntest natürlich erstmal den Innenausbau zu Hause fertig machen in deinem Wohnzimmer und dann kaufst du dir das Auto und schiebst es nur noch rein. Das wäre doch ideal.
Es gibt einen Grund, warum ich mich relativ viel mit 3D-Geschichten auseinandersetze.
Ah.
In der Tat habe ich schon Grundrisse und Ähnliches für diverse Automodelle.
Da musste ich nur irgendwann entscheiden, welches es werden soll.
Ja, genau. Und da ist jetzt gerade noch so ein bisschen die Entscheidungshemmung durch zu viel Auswahl. Und das ist wahrscheinlich nur zu lösen, indem ein Auto kaputt geht.
Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir wünschen soll. Wünsche ich dir, dass dein Auto morgen kaputt geht oder wünsche ich es dir nicht?
Nee, wünsche mir, dass mir da jemand ins Auto reinfährt, betrunkener Multimillionär.
Und der dann sagt, komm, wir regeln das außerhalb der Versicherung. Hier genau. Schweigegeld. Und ich habe da noch eine neue V-Klasse von Mercedes. Ist allerdings Elektro.
Ja.
Nimm den.
Würde ich aber nicht kaufen.
Dann ist gut.
Ich kaufe mir kein deutsches Elektroauto. Wo kommen wir denn da hin?
Ach.
Ja, das können die doch nicht.
Ja, da wäre ich mir nicht so sicher.
Ja, ich schon. Also Volkswagen hat Chinesen gekauft oder investiert ganz groß in chinesische Firmen. Und das aber auch nur außerhalb des europäischen Marktes, weil in Deutschland wollen sie es ja nicht. Aber egal.
Ich höre halt von den Mercedes E-Modellen eigentlich nichts Schlechtes. Die sind natürlich sehr preisintensiv, aber wir reden ja gerade von einem betrunkenen Multimillionär, dem alles egal ist. Ich hoffe, dass du überlebst und dass er dir dann seine E-Kur...
Ja, der muss ja ins Auto fahren, wenn ich nicht drin sitze.
Ach so, ja.
Ja, also, das ist es ja sonst nicht wirklich wert.
Okay, dann drücke ich dir dafür die Daumen.
Ja, danke, danke. Ja, aber das wollte ich noch erwähnt haben. Das ist halt das Ziel. Und ich habe einen so schönen Wagen gesehen, der hat sogar Rundumleuchten oben auf dem Dach.
Einen alten Krankenwagen?
Nee, Baustellenfahrzeug. Baustelleninspektion. Allradantrieb.
Oh ja, Allrad ist schön. Ich bin ja ein Allrad-Fan.
Und dieses Auto juckt mir echt gerade ganz schwer in den Händen. Aber es ist halt irgendwie 17.000 Euro. Und das tut halt weh.
Das glaube ich.
Also das ist quasi, hier ist alles, was ich an Geld habe.
Wie viel hat der runter?
Bitte?
Wie viele Kilometer hat der
runter? Der hat aber auch 240.000 runter.
Da scheint mir 17.000 Euro aber relativ viel Geld zu sein.
Mhm. Genau so sehe ich es auch.
Ja, dann mach das doch mal besser nicht.
Ja, werde ich auch nicht tun. Ich habe sowieso, um jetzt nochmal einen weiteren Bogen zu schlagen, ist ja bald Weihnachten.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt uns unterstützen. Was kommt jetzt?
Das könnt ihr auch. Ihr könnt uns natürlich gerne Geld überweisen.
Ich nehme Bitcoins.
Ja, ich nehme lieber richtiges Geld, was nicht abhängig ist von irgendeinem Irren in der USA.
Ach, den Irren haben wir jetzt. Also jetzt kannst du auch Bitcoins kaufen die nächsten Jahre.
Hör mir auf.
Keine Anlageberatung.
Ich nehme auch Gold.
Ja, Gold.
Oder Anleihen in Kriegsmaschinerie.
Ah.
Aber ansonsten PayPal-Überweisungen tun's auch. Nein, ich wollte darauf hinaus, dass ich mir mein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk gekauft habe.
Jetzt schon?
Ja, jetzt schon.
Wir haben den 24. November, nicht Dezember.
Ja.
Hast du es schon ausgepackt?
Weihnachtszeitumstellung. Das geht einen Monat vor. Wusstest du es noch nicht?
Shit. Ich dachte immer eine Stunde.
Ja. Neue EU-Verordnung. Ja, ich habe schon ausgepackt.
Nein!
Doch!
Es gibt doch schlechtes Wetter, wenn man... Ach, Mann.
Ich musste es ja testen. Ich habe ja eigentlich aus China bestellt, kam aber aus Deutschland. Innerhalb von irgendwie 3 Tagen.
Also, ein Elektroauto?
Ja, Elektro stimmt schon. Ich habe mir einen 3D-Drucker gegönnt. Ich dachte, es wird Zeit, dass ich mich mal mit 3D-Produktion und Herstellung beschäftige.
Zum Beispiel für den Innenausbau.
Zum Beispiel für den ja. Innenausbau.
Okay. Und also das Thema 3D-Drucker ist spannend. Ich hätte ja, hätte ich gern einen? Ich weiß es nicht. aber du hast, ja, was hast du denn gekauft? Erzähl mal.
Ich habe mir, weil ja momentan gibt es halt irgendwie nur noch Bamboo Labs Drucker. Das ist nicht wahr, es gibt noch viele andere. Aber die haben halt die Social Media YouTube Blase so durchdrängt, dass ich quasi gar nichts anderes mehr wahrnehme. Also habe ich mir so einen geholt. Und zwar den Bamboo Labs 1P1. P1P.
Ja, also P1P.
P1P. Ja, sag ich doch. Hören wir mal zu. Das ganze Ding mit 6 Kilo Filamentauswahl.
6 Kilo Filament?
Ja, also ich habe
immer. Habe ich keine Ahnung, wie lange reicht sowas? 6 Kilo, das hört sich viel an. Das ist ein.
Also ich habe heute diverse Würfel ausgedruckt. Und ein Würfel hatte irgendwas 36 Gramm. Es ist erstmal viel.
Okay.
Aber du möchtest dann halt so Sachen mit Verbrauchsmaterial nicht kaufen und dann nicht nutzen können, weil du kein Verbrauchsmaterial hast.
Ja, ja, absolut.
Wer einmal in diese Falle getapst ist, macht diesen Fehler nicht nochmal. Ja, es ist ein 3D-Drucker, bei dem sich der Druckkopf bewegt. Im Grunde gibt es grob 3D-Drucker-Typen so im allgemeinen Gebrauch. Ich erzähle das jetzt, als hätte ich Ahnung.
Ja, erzähl stimmt mal, dann. Weil mir, ich habe keine Ahnung.
Also du hast einmal die Version, wo das Druckbett sich bewegt, um die XY-Koordinaten ja. herzustellen.
Also wo das hin und her fährt, links, rechts und so. Ja,
ja. Ja, genau. Oder vor und zurück. Das ist dann ja, halt ja, eine genau. Koordinate, die ist dann halt über das Bett erledigt. Dann gibt es die Drucker, die Kategorie, die ich jetzt hier habe, die den Druckkopf bewegen und das Druckbett ist quasi nur hoch- und runterfahrend. Dann gibt es noch die Resin-Drucker, wie heißt das auf Deutsch? Harzdrucker?
Resin.
Das wollte ich mir eigentlich zuerst holen. Aber dann dachte ich mir, diese Harzdrucker sind schon eine tierische Schweinerei. Mal von Gasen und Flüssigkeiten abgesehen, machen die halt eine Sauerei. Die Nachbehandlung ist bei weitem aufwendiger erstmal. Du musst das ausgedruckte Objekt erstmal reinigen, dann musst du es mit UV-Licht quasi härten, bis du es dann weiterverarbeiten kannst. So, und diese Filamentdrucker, da hast du das quasi nicht. Dann kannst du das Objekt direkt rausnehmen und kannst es sofort weiterverarbeiten, was du dann meistens auch machen musst. Weil
das ist das, was du jetzt hast, ne?
Das ist, was ich jetzt habe.
Ja, yeah, okay.
Genau, dieses Modell, es gibt die relativ günstig. Das sind die halt, die dieses Bett bewegen. Jetzt hier im Black Friday Sale 200 Euro.
Okay.
Oder halt noch das kleinere Modell 100 oder 150 Euro. Hätte es auch getan, aber ich habe mir so ein Ding in der Mitte ausgesucht, das nicht ganz so teuer ist, was ich aber erweitern kann und mit Selbstausdrucken in die Richtung eines 200 teureren anderen Druckers bewegt kriege. Also die Technik ist kompatibel, bei mir fehlt halt nur das Gehäuse. Ja, im Grunde kann ich da auch, wenn es sein muss, Holzplatten drumherum nageln und dann ist das Ding auch abgeschlossen und hat ein Gehäuse.
Ja, spannend.
Und ich, das ist halt jetzt mein Weg, erstmal 3D-Produktion im Sinne von Hardware-Herstellung zu lernen und zu gucken, was man da überhaupt machen kann. Ich habe heute, wie gesagt, Spielwürfel ausgedruckt, um einfach nur, also A, ich habe nicht einfach ein Objekt aus dem Internet geladen, sondern ich habe mich auch mit der 3D-Software auseinandergesetzt, habe den Würfel modelliert, ist jetzt keine große technische Herausforderung. Und meisten 3D-Programmen startest du und die fangen mit dem Würfel an.
Okay. Praktisch, das Hello World der 3D.
Nee, das Hello World der 3D, das ist tatsächlich das, was ich zuerst ausgedruckt habe, ist so ein kleines Boot.
Okay.
Das Banshee.
Banshee.
Das wird bei den meisten Druckern direkt mitgeliefert. Das habe ich dann auch sofort Drucker ausgepackt. Man muss ein bisschen dran rumschrauben, Pappe wegmachen, ein paar Schrauben lösen, die zur Transportsicherung drin sind. Mhm, ich muss sagen, super Anleitung. Rote Pfeile an den Schrauben, die du lösen musst. Also du kannst kaum was falsch machen. Wenn du den dann einschaltest, dann fragt er dich auch noch zweimal nach, hast du wirklich alle Schrauben? Es sind 3 Stück, hast du die wirklich entfernt?
Das ist aber hilfreich, dass er dir sagt, wie viele.
Ja, es fängt schon damit an, machst du die Packung auf, dann sind links und rechts von der Plastiktüte, wo das alles eingepackt ist, quasi so Ohren nach oben geklebt, plus Aufkleber, die auf diese Ohren zeigen, mit einer Hand, die diese Ohren packt, um das Ding da rauszuheben.
Mhm.
Das Ding sagt dir, okay, hier kannst du es anpacken und einfach aus dem Karton rausziehen.
Cool.
Ja. Da kannst du sogar Apple noch ein Ding von abschneiden, was so Verpackung anbelangt. Also Respekt, das ist richtig cool.
Keine Ahnung, ob der Mac Pro das vielleicht sogar hat. Also sonst baut halt Apple eher kleinere Geräte, als dein 3D-Drucker groß ist, ne? Das muss man ja fairerweise sagen. Also bei Apple hast du mit anderen Dimensionen zu tun.
Ja, auf alle Fälle.
Aber tatsächlich Bamboo Lab und Apple, also Bamboo Lab hat ja irgendwie, die habe ich natürlich auch, ich bin jetzt in diesem Kosmos nicht drin, aber Bamboo Lab hat man immer so wahrgenommen als, okay, das sind die Drucker, die sehen gut aus, sie sind einfach zu benutzen, haben eigentlich eine sehr gute UX.
Ja.
Und für mich ist das immer so, diese Bamboo Lab, das ist eher so das macOS, das sind die Apple-Geräte. Und dann gibt's noch diese anderen, diese Bastel-3D-Drucker,
das ist Linux.
Jetzt mal nicht despektierlich. Das ist Linux, genau. Tatsächlich. Ja,
definitiv.
Die können vielleicht dann mehr oder die kannst du dann im Einzelnen nochmal besser adjusten, aber du musst es halt auch tun. Weißt du?
Ja. Das war's. Also ich hatte jetzt keinen Bock, allzu viel rum zu experimentieren. Was passiert? Ich experimentiere ziemlich viel gerade rum. du hast hier physikalische Objekte, du hast das Filament. Jedes Filament ist unterschiedlich. Du hast den Drucker, der ist nicht immer gleich eingerichtet. Die Düse, die Heizung, es hat so viele bewegliche Teile. Das heißt, ich habe, wie gesagt, das Banshee. Die Kiste war an und dann habe ich gesagt, Banshee drucken. Einfach mal zu gucken, was passiert überhaupt.
Mhm.
Ja, das war mein erster 3D-Druck ever.
Mhm.
Und
fühlt man sich danach?
Es ist schon faszinierend. Erstmal ist da nichts und dann hast du ein Stück Plastik in der Hand, was nebenbei viel stabiler ist, als ich gedacht habe.
Okay.
Also ich habe es versucht, zwischen Daumen und Zeigefinger irgendwie einzudrücken, kaputt zu machen, habe ich nicht geschafft.
Mhm.
Also es ist wirklich stabil. Also auf so einen Würfel möchte ich nicht treten.
Okay, cool. Spannend.
Ja, dann ist jetzt halt die Lernkurve da. Also A, das 3D-Design. Da habe ich noch so ein paar Aufgaben, die ich gerne damit noch erledigen möchte, um zu gucken, wie es denn funktioniert. Angefangen halt mit dem Würfel. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Dann habe ich für mein Auto einen Türgriff, der kaputt ist. Das Ersatzteil habe ich hier liegen. Aber das hat so eine geschwungene Form. Vielleicht versuche ich das Ding mit dem Handy einzuscannen und zu drucken. Also ich werde es nicht benutzen, weil das wird grundsätzlich doof aussehen.
Das können doch die iPhones, die haben doch da
Also ja.
LiDAR-Scanner am Start.
Genau, du kannst das über einen LiDAR-Scanner, aber du kannst das ja auch über Fotogeometrie oder wie das heißt machen.
Okay.
Du machst halt mehrere Fotos aus allen möglichen Perspektiven und die 3D-Software ist dann halt schlau genug, um die...
Um das dann zu berechnen.
Die Nicht-Effekte, was möchte ich denn sagen? Ja, um halt Schlüsselpunkte im Bild zu erkennen und dann entsprechend eine 3D-Rekonstruktion zu fahren.
Ja, okay.
Und das wäre halt noch eine schöne Sache. Wie gesagt, Ersatzteil habe ich da, aber so kannst du halt mal gucken, ja, passt das denn überhaupt?
Ich finde das gut, dass du das machst. Weil ich war mir nie so sicher. Einerseits gibt es so einen Teil in mir, der sagt, oh ja, 3D-Drucker wäre irgendwie schon cool, sowas zu haben. Und die Bamboo Lab, die sehen auch schön aus. Ich glaube, ich würde auch in die Richtung Bamboo Lab gehen.
Ja.
Ein anderer Teil in mir sagt,
Wofür?
Exakt, wofür? Ich habe eben tatsächlich keinen Anwendungsfall. Nicht so wie du, der sich irgendwie so denkt, okay, das habe ich vor und da kann es mir hilfreich sein. Ich habe nicht so ein Hobby, wo ich mir selbst Teile drucken müsste. Ein Freund von uns, der ja so Retro-Hardware, alte Computer repariert, für den ist das auch total sinnvoll, glaube ich. Aber das ist so der Anwendungsfall, der mir fehlt. Und zum anderen war mir nicht klar, was das nach sich zieht an so, okay, es ist eben nicht nur, du musst dir den Drucker kaufen und druckst dann deine Dinge, sondern du musst dich damit auseinandersetzen.
Genau.
Und zwar wirklich intensiver, als mir das bisher klar war. Und deshalb bin ich sehr froh, dass du dir den gekauft hast und nicht ich. Und ich gucke mir das jetzt mal an, sehr interessiert gucke ich mir das an. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh cool, der Jens hat sich den gekauft, boah, der sieht nett aus, boah, den kaufe ich mir jetzt auch.
Ja.
Auch wenn das Angebot natürlich echt ein gutes ist, muss man sagen.
Ja. Also wie gesagt, ich habe so ein paar Ideen. Ich meine, ich mache ja auch hin und wieder Dinge mit Holz. Allein wenn du überlegst, du möchtest in eine Schrankwand ein Lochreihe bohren, damit du da deine Regalbretter reinlegen kannst.
Mhm.
Da kannst du dir natürlich diverse Tools und Jigs und sowas kaufen. Du kannst dich hinsetzen mit einem Brett, ausmessen, 32 mm, dann 5 mm Loch, 32 mm, 5 mm Loch.
Mhm.
Oder du druckst hier eine Schablone aus.
Schon eine Schablone, ja.
Wenn du das alles richtig kalibriert hast, die halt auf ein Zehntel Millimeter genau ist.
Das ist schon cool.
Und dann setzt du die einfach an und bohrst.
Möglicherweise lieferst du mir gerade einen Anwendungsfall.
Ja, du
aber
kannst
ist ja
dir
auch
natürlich
nicht so ganz klein, das Gerät.
Bitte?
Ist ja auch nicht so ganz klein, das
ja.
Gerät. Ne? Ist so ein Laserdrucker, so ein größerer Laserdrucker.
Ja, genau. Also wenn ich das mit meinem Laserdrucker vergleiche, ist es ein bisschen schmaler, dafür höher.
Mhm.
Also der hat eine Druckfläche von 256 mal 256 mal 256 Sternchen.
Die Zahl ist geil.
Ich
liebe das.
Höhe ist es eingeschränkt auf 250 Millimeter.
Was heißt, du hast eben gesagt Sternchen?
Ja, genau, es ist eingeschränkt auf 250 Millimeter, damit du das Objekt, was du gedruckt hast, auch einfach wieder rausnehmen kannst. Du kannst die 6 Millimeter quasi auch noch drucken. Dann könntest du aber das Problem kommen, dass du das Ding nach oben rausnehmen musst.
Also wenn du sagst 256 Sternchen, heißt das 25,6 Zentimeter. So.
Genau. Und das Sternchen bedeutet halt, das ist die Größe nach oben. Die ist aber eingeschränkt in der Software auf 250 Millimeter.
Das habe ich verstanden, ja. Aber 25 Zentimeter ist nicht wenig.
That's what she said.
Yeah, she's right.
Ja. Richtig. Das... Oh Gott, was habe ich denn hier am Schreibtisch liegen? Ich habe hier so eine Standard-Teebeutel-Packung.
Ja.
Ja. Die kann ich da vom Ausmaß her quasi drucken. Ja, die ist, ich schätze gerade mal, nein, so rum das Zentimeter-Dings halten, 15,5 Zentimeter in der Breite. Mal 6,5 mal 7.
Ja, das ist ja 15, da gehen nochmal 10 Zentimeter mehr, das ist nicht wenig.
Ja, also du kannst
eine
Brillenbox drucken. Oder, was ich mir heute überlegt habe, du kannst du hast ja auch ein iPhone, du hast keinen Max, keine Max-Version.
Nee.
Weil du sagst, es ist zu groß.
Genau.
Ich weiß nicht, ob es zu groß ist. Ich könnte mir jetzt quasi ein 3D-Dummy ausdrucken in den Maßen und kann halt das in die Hand nehmen. Warum fährst du nicht zum nächsten Apple-Dings? Weil das nächste Apple-Dings 100 Kilometer entfernt ist. Ja,
das ist hier natürlich für mich kein Argument, weil ich kann hinlaufen. Aber was kostet sowas? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich druck mir ein iPhone aus, ein Dummy, was kostet das an Material? Ich habe da gar kein Gefühl für. Kannst du mir da weiter?
Kommt drauf an. Also ich habe jetzt gerade eine Rolle PLA, Plastik. Die Rolle kostet 18 Euro. Das ist ein Kilo.
Und ein Würfel sind 30 Gramm.
So, okay. Die Würfel sind was um die 30 Gramm. Lass das Plastik vom Telefon. Du machst es nicht, druckst es nicht massiv aus. Du druckst den Rand. Den druckst du halt 1-2 Millimeter massiv und danach machst du ein sogenanntes Infill, ein Wabenmuster zum Beispiel rein, was einfach nur Stabilität bringt, aber nicht viel Gewicht. Ja, lass es mal 100, 200 Gramm maximal sein, die dann so, wahrscheinlich sogar noch weniger. Lass es mal 100 Gramm sein. So. 18 Euro.
1,80.
Genau. Ich weiß jetzt noch nicht, was das Ding an Strom verbraucht. Das ist natürlich auch nicht wenig. Das Ding heizt die Druckplatte auf und heizt den Extruder auf. Der Extruder sind auch 240 Grad. Das ist Pizzabacktemperatur.
Ja gut, aber ein Lötkolben, was braucht denn eine Lötstation? 100 Watt, so Pi mal Daumen, lass es, kommt drauf an. Ne?
Also im Winter ist das halt super, kann ich mir die Heizung hier ein bisschen sparen?
Ja.
Ja. Also es ist gerade mal wieder sehr spannend. Ich, wie gesagt, Würfel ausgedruckt und bei einem habe ich dann vergessen, die Druckplatte reinzulegen. Das gibt dann einfach nur einen Haufen Spaghetti.
Wie, du hast vergessen, die Druckplatte reinzulegen?
Wo die Druckplatte denn die nimmst du raus.
Ja, diese 25x25, diese, wo er draufdruckt.
Wo er draufdruckt, genau.
Und wenn du das vergisst reinzulegen, dann fällt das doch nach unten weg, oder?
Da drunter ist dann die Heizplatte.
Das fällt auf die Heizplatte?
Genau, es fällt dann auf die Heizplatte und wird dann zum Häufchen Spaghetti, weil da nichts drauf fällt, weil die das magische Zauberpulver drauf.
Ja, okay, alles klar.
Was halt spannend ist, du kannst halt Sachen ausdrucken, die schon mechanisch funktionieren. Also das ist so die nächste Sache, die ich mal experimentieren will. Du kannst eine Kette ausdrucken.
Ja, weil du gerade sagtest, Brillen-Etui, da diese Scharniere, kannst du die mitdrucken?
Es gibt Scharniere, die du mitdrucken kannst, ja. Habe ich das selbst schon gemacht? Nein. Ja. Wird es einfach sein? Ich bezweifle es.
Ja. Jens, halte mich da auf dem Laufenden. Ich bin gerade auf der Bambuleg. Ich mach die jetzt zu.
Ja.
Ich mach die jetzt zu und du sagst.
Ich meine, du kannst ja Folgendes machen. Es gibt dieses A1 Mini. Das ist so das günstigste Ding, was sie da haben. Und da schenkst du einfach deinem Kind. 3 Monate später hast du nämlich einen Experten.
Ja, schau mal.
Und sehr viel Plastikmüll.
Ich hab erzählt, dass mir von der 40D das Objektiv in Marokko zerschellt ist, weil sie mir runtergefallen ist. Ne? Und ich habe mir jetzt das Objektiv nochmal gekauft bei Kleinanzeigen. Das hat den Vorteil, es ist relativ alt, du kriegst es relativ günstig. Ich habe das jetzt wieder. Ich habe jetzt eine voll funktionsfähige 40D hier mit Objektiv und ich habe mir gedacht, die schenke ich meinen Kindern zu Weihnachten. Und dann Hammer vielleicht.
Also du schenkst eine Kamera, 2 Kinder.
Ja, das wird noch
viel Spaß.
Du weißt, wovon ich rede. Ich guck schon nach. Nein, ja, das muss so.
Schenk der Jüngeren am besten noch die bessere Kamera oder die größere Kamera.
Nur, um vielleicht einen Spoiler, ein Cliffhanger heißt das ja auf Neudeutsch, zur nächsten Folge zu machen. Auch ich habe mir mein Weihnachtsgeschenk bestellt. Problem ist, es ist noch nicht da. Deshalb will ich da noch nicht drüber reden. Aber in der nächsten Folge, da rede ich mit dir darüber.
Hoffen wir, dass dieses Jahr schon Ob wir dieses Jahr 3 Aufnahmen schaffen?
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist ja noch ein Monat bis Heiliger Abend.
Ja.
Und ich bin nicht auf dem Kongress. Vielleicht schaffen wir es auch zwischen den Jahren. Vielleicht schaffen wir es vorher. Lass es uns mal nicht.
Sogar Urlaub.
Lass es uns mal nicht aus den Augen verlieren. Ich auch, ich auch.
Vielleicht komme ich ja nach München.
Mein lieber Jens, mir hat gerade meine Tochter einen Zettel reingereicht. Ich soll ihr eine Wärmflasche machen, ihr ginge es nicht gut. Ich muss mich jetzt mal ums Kind kümmern.
Dann kümmere dich mal ums Kind.
Das mache ich. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Und guten Rutsch.
Guten Rutsch. Thank you.